Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Warum verkaufen sich die Bücher von Ildikó von Körti so gut? Auch ihr neues, das schauen wir uns gleich zuerst an in dieser Sendung. Seien Sie willkommen dazu. 6 Millionen Bücher soll die Schriftstellerin Ildikó von Körti schon verkauft haben seit ihrem ersten Roman Mondscheintarif. Vor 20 Jahren ist er rausgekommen. Und ihr neues Buch, das steht auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an in unserer Rubrik aus den Listen. Und zwar mit meiner Kollegin Andrea Gerg. Es wird Zeit, heißt dieser neue Ildikó von Körti Roman. Was ist das jetzt für ein Buch?
Also es geht wie oft um eine Frau, diesmal um eine Frau in den besseren Jahren. Judith wird bald 50 und sie ist seit 20 Jahren mit einem Zahnarzt in Norddeutschland verheiratet, hat 3 schon erwachsene Söhne und sie muss zurück in ihre Heimatstadt ins Rheinland und dort ihre Mutter beerdigen. Und als sie da ankommt, begegnet sie ihrer früheren besten Freundin, die inzwischen schwer an Krebs erkrankt ist. Und sie begegnet aber auch ihren eigenen Lebenslügen und einem gut gehüteten Geheimnis. Also da wird so ein Spannungsbogen auch aufgemacht. Und vor allem all diesen Fragen, die einen so in der Lebensmitte überkommen, will ich eigentlich so weitermachen, will ich mit diesem Mann, der zwar nicht der Richtige, aber perfekt für mich ist, wie es im Text heißt, weiterleben. Was ist mit all diesen Schicksalsschlägen, die um mich herum eigentlich alle ereilen? Und ja, was ist Heimat? Wo gehöre ich eigentlich hin? Also es geht um die großen Fragen, die die Leute um die 50 so ereilen.
Und das ist jetzt wieder ein Bestseller, ein Ildikó von Körti Bestseller, muss man jetzt einfach sagen, wieder einer, weil die halt alle Bestseller werden, oder gibt es hier noch ein Spezialgeheimnis?
Also ich glaube schon, dass Ildikó von Körti inzwischen wirklich so eine Marke ist. Da gibt es ja einige. Axel Hacke kann eigentlich auch veröffentlichen, was er will. Ferdinand von Schirach oder Hirschhausen. Das sind so Leute, da zieht der Name einfach, glaube ich, so, dass da eigentlich jedes Buch auf der Bestsellerliste landet. Vielleicht auch, weil diese Leute, also auch Ildikó von Körti, tatsächlich immer ganz gut einen Nerv treffen und eben auch mit einer Leichtigkeit, die tatsächlich auch eine Kunst ist, über Sachen erzählen, die halt viele Leute beschäftigen. Eben hier die Frauen, die voller Selbstzweifel sind, die Probleme haben und Wünsche, die eben viele Frauen in diesem Alter packen, diese gewisse Mattigkeit, die so mit den Wechseljahren kommt. Und das schafft sie irgendwie sehr gut und sie macht es mit bewundernswert viel Humor und Selbstironie. Und ich glaube einfach, dass die da wirklich immer einen Punkt trifft, wo sehr, sehr viele Frauen eben sich da wiedererkennen können.
Klingt jetzt auch so, als ob Sie das rundheraus empfehlen können oder gibt es da Einschränkungen?
Ja, also ich habe mich jetzt nicht gequält, das muss ich schon sagen. Also wer zum Beispiel wirklich gerne sich selbst beim Lesen wiederfindet in den Büchern und das dann nochmal um einen Gedanken oder eine Nuance erweitert, auf die man selbst nicht so ohne weiteres kommt, der ist hier eigentlich genau richtig. Es gibt aber natürlich auch andere Motive, aus denen man liest, weil man gerade was anderes erleben will als das eigene. Das findet man hier eher nicht, zumindest die Zielgruppe Frauen um die 50 nicht. Aber ich fand vieles sehr, sehr lustig, vor allem im Detail auch. Zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen, dass sie, wenn sie sowas erzählt, wie dass die Eltern der Erzählerinnen immer bei langen Autofahrten auf die Raststätten gewartet haben und nicht diese kiloweise Proviant eingepackt haben, wie wir das zum Beispiel machen, und sich dann darüber mokiert, dass heute sogar gesundes Essen auf Raststätten gibt und das doch eigentlich den Spaß verdirbt. Begründung, man will ja in der Kölschkneipe auch keinen Obstsalat essen. Und sowas kann sie wirklich sehr, sehr gut, solche Vergleiche, oder dass Männer, die noch älter sind als wir 50-jährigen Frauen, einen mit dem Interesse einer Parkuhr betrachten. Also das kann sie gut. Für meinen Geschmack ist es ein bisschen zu viel oft von diesen Pointen und Vergleichen. Aber es ist überhaupt nicht oberflächlich, das ist ihr ja immer wieder vorgeworfen worden, sondern sie schaut schon mit Tiefgang und Facettenreichtum auf diesen Lebensabschnitt. Und wer sich gut unterhalten will, der ist hier richtig.
Platz 2 der Bestsellerliste. Es wird Zeit von Ildikó von Körti. Für uns gelesen von Andrea Gerg. Besten Dank.
Gerne.
Die Philosophin und politische Theoretikerin Hannah Arendt, die hat von 1906 bis 1975 gelebt. Sie ist eine sehr einflussreiche Denkerin, das ist klar. Trotzdem ist es sehr erstaunlich, wie viele Hannah Arendt-Bücher in den letzten Jahren erschienen sind. Zum Beispiel ihre Dissertation über den Liebesbegriff bei Augustinen oder ein Briefwechsel mit Freundinnen oder ein Briefwechsel mit Dolf Sternberger, der kommt bald heraus. Dann gibt es eine kritische Gesamtausgabe. Es gibt viele kleinere Texte von ihr als kleine Taschenbücher. Es sieht aus, wenn man das alles zusammennimmt, wie ein Hannah Arendt-Hype. Und über den sprechen wir jetzt mit Catherine Newmark von unserem Philosophie-Magazin Sein und Streit. Seien Sie willkommen.
Hallo.
Was sagen Sie denn? Ist das ein Hype, dieser Arendt-Veröffentlichungsflut?
Also zumindest könnte man wahrscheinlich von einem Hannah Arendt-Moment sprechen. Die Gesamtausgabe, würde ich sagen, die war längst überfällig. Also Hannah Arendt war eine der letzten Denkerinnen, großen Denkerinnen dieser Generation, die keine kritische oder sonstige Gesamtausgabe hatte. Denken Sie an Adorno, wie viele Bände da irgendwann in den Bibliotheken rumstehen. Das war sehr zerstreut, das Werk. Und das ist Barbara Hahn unter anderem zu verdanken mit sehr langem Vorlauf, dass jetzt endlich diese kritische Gesamtausgabe erscheint. Das, würde ich sagen, das hat so einen langen Vorlauf. Die kleinen Texte, die jetzt so Vorträge und so weiter, die da einfach veröffentlicht werden, weil Hannah Arendt gerade beliebt ist, das ist vielleicht eher so ein bisschen dem Hype geschuldet und weniger jetzt sozusagen eine lang anhaltende Sache.
Und wann hat dieser Moment eigentlich eingesetzt? Hat sich da etwas verändert in der Situation oder im Denken, dass Hannah Arendt auf einmal wieder so gefragt war?
Also man muss zu Arendt sagen, dass es eine Denkerin ist, die zyklisch immer wieder kommt. Also es gab, vielleicht könnte man sagen, den ersten großen Hannah Arendt-Moment in Deutschland 1964, also als, nachdem sie dieses Eichmann-Buch geschrieben hat, das, da wurde plötzlich ganz intensiv in Deutschland nochmal anders über das Böse und die Nazizeit nachgedacht. 1989, in Zeiten des politischen Umbruchs, da gab es doch wieder auch sehr viel zu Hannah Arendt, so Anfang der 90er. Und jetzt muss man sagen, in den letzten 2-3 Jahren ist sie nochmal ganz stark geworden. Bisschen begonnen hat das eigentlich mit der Flüchtlingskrise, weil dann plötzlich Leute diesen wunderschönen Text We Refugees, wir Flüchtlinge, wieder entdeckt haben, der sozusagen fast alles sagt, was man eigentlich sagen muss über dieses wahnsinnig psychologisch so schwierige, traumatische Moment des Flüchtlingsseins. Und das hat sich dann weitergezogen, einfach auf viele andere Themen, wo man Arendt jetzt wieder entdeckt hat.
Und was würden Sie für heute sagen? Warum ist heute diese Ausstrahlung so stark, die Faszination auch für die Figur ja, Hannah Arendt, so groß?
Ja, als Figur ist sie natürlich massiv attraktiv. Das ist so eine ganz coole Denkerin mit Zigarette, eine deutsche Jüdin, die dann international unterwegs ist. Es gibt, glaube ich, so ein paar Themen bei ihr. Sie hat ja ein wahnsinnig breites Werk, die halt immer wieder aktualisierbar sind. Und vielleicht, wenn man jetzt über das Heutige nachdenkt und auch die politischen Verwerfungen, vor denen wir stehen. Also es gibt etwas bei Hannah Arendt, was immer so dezidiert am Handeln und an der Handlungsmöglichkeit interessiert ist. Bei ihr ist nichts alternativlos. Wir sind nie an dem Punkt, wo wir quasi sagen, ja, die Strukturen sind so und mein Gott, da kommen wir nicht raus. Sie denkt so intensiv darüber nach, wie wir als Gesellschaft, aber auch als Individuen in einer Gesellschaft im politischen Raum handeln können. Das ist etwas, was uns im Moment wahnsinnig umtreibt. Und dann ist sie ja auch eine Philosophin, und Hannah Arendt war keine feministische Philosophin, sie hat sich über die Geschlechterproblematik wenig Gedanken gemacht, aber sie hat über die Gebürtigkeit nachgedacht. Sie hat darüber nachgedacht, was es bedeutet, dass der Mensch nicht einfach ist, sondern geboren wird. Und also das ist so ein Element, was in der Philosophiegeschichte ganz selten überhaupt zum Thema wird. Und für sie ist diese Gebürtigkeit die Tatsache, dass der Mensch eben immer neu wird. Also es ist nicht eine Spezies, die einfach so weiterläuft, sondern sie hat jeder einzelne neue Mensch, der geboren wird, ist etwas Neues und kann etwas Neues in die Welt hineinbringen. Und das hat eben ganz, ganz entschieden damit zu tun, dass wir die Welt eben auch verändern können, weil wir immer wieder neue Menschen schaffen, die Neues tun. Und das ist ein wahrscheinlich auch für den heutigen Zeitpunkt sehr tröstlicher Gedanke.
Das ist ja in der Tat. Und vielleicht können Sie uns das noch klarer machen, auf welchen Feldern Sie das dann anwenden. Oder wenn Sie sagen, dass Sie so konkret nachdenkt über Handlungsmöglichkeiten, bei welchem Problem tut sie das zum Beispiel?
Also es gibt in ihren politischen Schriften, da geht es ihr natürlich ganz stark darum, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich als Bürger Verantwortung übernehmen fürs Gemeinwesen. Und sie denkt auch zum Beispiel sehr stark darüber nach, dass eben Politik im Streit und im Konflikt entsteht. Und sie ist eben nicht ein einmal festgelegter Konsens. Also Hannah Arendt ist auch die Denkerin des Nicht-Harmonischen. Und das macht sie eben interessant, gerade jetzt, wo wir so diese breiten öffentlichen Debatten darüber haben, wie gehen wir eigentlich um mit dem Rechtsruck in der Gesellschaft, wie gehen wir eigentlich um mit dieser Kluft, die entsteht zwischen so etwas, was man den linksliberalen Mainstream nennt und dann sozusagen den Rechtspopulismus. Und Hannah Arendt ist eben diejenige, die eigentlich zeigt, dass der Raum des Politischen in diesem permanenten Gespräch besteht und der ist eben nicht sozusagen in dieser Habermaschen Schiene eine vernünftige Diskussion. Das ist durchaus auch Streit, das darf auch unvernünftig sein bei Arendt, aber es geht immer um dieses Aushandeln und sie denkt zum Beispiel, Beispiel ja auch ganz stark darüber nach, über den Unterschied von Macht und Gewalt und wie sich eigentlich Macht entsteht, indem sich Leute zusammentun und etwas tun wollen. Das sind lauter so Elemente, die eine Aktualität haben für unseren politischen Moment. Zumindest scheint es uns so und wir gehen auch auf sie zurück.
Und wie beobachten Sie das bei sich selbst, bei anderen? Wird jetzt Hannah Arendt gelesen anstelle von aktuell entstehenden Texten zu all diesen Fragen oder wird sie zusätzlich gelesen?
Ich würde sagen zusätzlich. Also natürlich ist Hannah Arendt einfach so eine Autorität und ein Referenzpunkt. Also es wird ja, die Sachbuchlisten geben wahnsinnig viel her an Analyse und auch tiefgründiger, scharfer Analyse des jetzigen politischen Moments. Also denken Sie nur an die Bücher über Eliten, die Bücher über Rechtspopulismus und so weiter. Da wird ja viel geboten. Interessanterweise wird eben auch immer wieder auf Hannah Arendt zurückgegriffen. Zum Beispiel ein Buch, was ich kürzlich mit Gewinn gelesen habe, war Paul Mason, diese Verteidigung des Humanismus. Und er hat ein ganz großes Kapitel, wo er mit Arendt zusammen darüber nachdenkt, wie so etwas wie autoritärer Populismus entsteht im Zusammenspiel zwischen abgehängten oder gekränkten Massen und Eliten, die finanzielle Interessen haben. Und das ist natürlich ein Thema, was Hannah Arendt ganz intensiv beackert hat in ihrem Totalitarismusbuch, in dieser Recherche da hinein, wie aus dem deutschen Bürgertum heraus so etwas wie der Faschismus erwachsen konnte.
So faszinierend das ist, was Sie jetzt beschreiben an Hannah Arendts Denken und an der Wirkung, wenn das jetzt quasi auf jedem Problemfeld auftaucht und weil wir auch von dem Hype gesprochen haben am Anfang, gibt es da auch die Gefahr einer Beliebigkeit? Man kann Hannah Arendt praktisch überall einsetzen?
Ja, natürlich kann man, also man kann in jeder Situation ein Hannah Arendt-Zitat bringen. Das ist tatsächlich so und man kann es bringen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Ich finde trotzdem, dass Arendt nicht beliebig ist, weil sie eine Art von so aufrechter Denkerin ist, die einfach mit einem sehr breiten Themenspektrum, also von der Erziehung über das Problem der Arbeit bis zum politischen Totalitarismus, sehr viele für die 50er, 60er, 70er Jahre aktuelle Themen beackert hat, die anscheinend, und das ist ja interessant, für uns nach wie vor und immer wieder aktuell sind. Also sie ist eine dieser Denkerinnen, die eben nicht im Großen und Ganzen metaphysisch über die Welt nachgedacht hat, sondern sehr konkret politisch. Es gibt ja auch dieses wunderschöne Gauss-Interview, was auf YouTube ganz oft geguckt wird, wo sie sagt, ich bin keine Philosophin, ich bin politische Theoretikerin. Und sie meint das tatsächlich deshalb, weil die Philosophie die konkreten Probleme nicht anpacken kann. Oder wenn, dann macht sie sich gemein mit der Herrschaft. Und ihr geht es darum, am Konkreten zu sehen und am Konkreten nachzudenken. Und darum ist sie halt immer wieder aktualisierbar.
Dann sagen Sie uns zum Schluss doch noch kurz von diesen vielen neuen Hannah Arendt-Büchern. Welches davon hat Sie denn am meisten beeindruckt?
Also ich muss gestehen, dass ich die alle mit Gewinn gelesen habe und tatsächlich immer wieder auf diesen Flüchtlingstext zurückkomme, weil der einfach auch literarisch so eindrücklich ist. Aber ich muss auch sagen, das konnte ich leider noch nicht lesen, weil das demnächst erst herauskommt. Mich interessiert sehr dieser Briefwechsel mit Dolph Sternberger, der demnächst erscheint, weil das so eine bundesrepublikanische Figur ist, dieser Dolph Sternberger und Hannah Arendt mit ihrer Flüchtlings- und Paria-Existenz. Und wie die zusammen diskutieren, das würde mich schon sehr interessieren.
Wie aktuell ist Hannah Arendt? Darüber haben wir mit Catherine Newmark gesprochen. Ganz herzlichen Dank. In Berlin begegnen sich in dieser Woche Autoren aus Deutschland und aus Israel bei den deutsch-israelischen Literaturtagen. Und einige der Autoren kommen aus misrachischen Familien, also aus Familien, die aus arabischen Ländern nach Israel eingewandert sind. Die Misrachi wurden in ihrem Land lange als Israelis zweiter Klasse behandelt. Und wie sie das beschäftigt, wie sie darüber schreiben, das wollte unser Kollege Carsten Dippel wissen.
Berlin, an einer belebten Ecke im Prenzlauer Berg. Die Sonne scheint an diesem Mittag auf die Tische des Cafés. Der Dichter Matej Shmuelov trifft sich mit Hila Amit, die Kurzgeschichten schreibt. Die beiden leben seit etlichen Jahren in Berlin, wie tausende anderer Israelis. Hila und Matej sprechen über ihren kleinen Künstler- und Literatenkreis, den sie zusammen mit arabischen Autoren hier in Berlin gegründet haben.
Heute in Israel, es gibt keine Verbindung zwischen Leuten, die sprechen Arabisch von meiner Familie, aber ich kann nicht Leute aus Syrien oder Iran in Israel treffen. Und heute hier in Berlin gibt es diese Möglichkeit und es ist wirklich sehr schön, dass wir können jüdische und arabische Leute hier treffen.
Hilas Mutter wurde in Teheran geboren, ihr Vater in Damaskus. Zwei Länder, in die Hila aufgrund ihres israelischen Passes niemals reisen kann. Durch die festgefahrene politische Situation in Nahost wird Europa immer mehr zum Ort der Begegnung zwischen arabischen und israelischen Autoren. Yehila Amit zählt auch Matti Schmuelow zu den sogenannten Misrachim, Juden aus den arabischen Ländern.
Die Ashkenazi lebten oben auf dem Hügel, wir die Misrachim und die Araber unten am Fuß des Berges.
Die Mutter des Autors wurde in Bagdad geboren und kam kurz nach der Staatsgründung 1948 in den jungen jüdischen Staat. Die Stimmen der Misrachim wurden in der aschkenasischen, das heißt europäisch geprägten Kultur Israels wenig wahrgenommen. Ihre Mutter habe die Sprache, das Farsi, abgelegt. Ihr Vater seine Namen.
Sein Name war Abbas, ein arabischer Name, und er hat das verändert zu meinem hebräischen Namen, weil das war wirklich nicht so cool, einen arabischen oder einen Farsi-Namen zu haben. Und das sagt viel an die Situation in Israel in diesen Jahren. Ja?
In ihren Geschichten gibt Amit nun den Marginalisierten eine Stimme. Nicht nur den Misrachim, sondern auch Palästinensern und immer wieder Menschen mit queerer Identität. Auch Matti Schmuelow verarbeitet in Hörspielen und Gedichten die Erfahrung als Misrachi. In seinem neuen Gedichtband Bagdad, Haifa, Berlin schlägt er einen Bogen zur eigenen Migrationserfahrung. Seit 7 Jahren lebt er in Deutschland, ist hier verheiratet, hat eine Tochter. Manchmal fühle er sich wie ein Fußballer ohne Club, sagt Matti Schmuelow.
Das Gedicht fängt gleich an zu fallen, denn aufgab ich mein Leben auf Pfand, neues Leben zu finden in Berlin, sprachgebrochen Englisch, Deutsch, Hebräisch, 5 Schekel von 1 Euro, hab die jüdische Leitung gekappt. Mich von Mutter getrennt, von meinen Büchern, von der Liebe meines Lebens, den Buchstaben, meine Freunde.
In Israel sah Schmuelow die Misrachi-Poesie als eine Art dritten Weg zwischen Homer und Bialik. Hier in Deutschland sieht er sich als Judendichter.
Nun lebe ich hier und versuche darüber zu sprechen, was es heißt, in Deutschland zu leben als Jude. In meiner Arbeit versuche ich, die Dominanz der europäischen Juden und ihrer Geschichte aufzubrechen, zu zeigen, dass es da auch noch eine andere jüdische Geschichte gibt, die der Juden aus dem Nahen Osten zum Beispiel.
Darin ist er sich einig mit Sami Berdugo, einem weiteren Israeli, der derzeit in Berlin lebt. Herauszufinden, wie die Perspektiven jener Juden einfließen können, die aus arabischen Ländern stammen und einen gänzlich anderen Erfahrungshintergrund mitbringen, ist Teil des Schreibens von Sami Berdugo.
About finding and trying to realize what is the Israeli identity.
Ich versuche mir klarzumachen, was israelische Identität bedeutet. Wie sehen wir uns selbst mit Blick auf unsere Geschichte, die europäische, die afrikanische, aschkenasisch, misrachisch, mit Blick auf die vielen Konflikte, die arabische Identität, die natürlich auch ein Teil von uns ist. Ich versuche, das alles zu verstehen.
Je weiter er sich von Israel wegbewege, sagt der 1970 als Sohn marokkanischer Einwanderer geborene Berdugo, desto mehr schärfe sich sein Blick auf Israels zersplitterte Gesellschaft. In seinen Romanen und Erzählungen spielt die Erfahrung als Einwandererkind und Außenseiter eine zentrale Rolle.
Sami Berdugo, von dem Sie zuletzt gehört haben, der ist auch bei den deutsch-israelischen Literaturtagen in Berlin dabei, genauso wie Matti Schmuelow.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Susanne. Wenn ich nach meinem Lieblingsbuch gefragt werde, dann fällt mir von Erik Emanuel Schmidt Die Dame in Rosa ein. Darin geht es um einen Jungen namens Oskar, der ist schwer krank und wird nur noch etwa 1 Woche leben. Und seine Eltern, die kommen damit gar nicht zurecht und die besuchen ihn gar nicht mehr, weil die das gar nicht aushalten. Und die Dame in Rosa aber, die ist ganz nahe bei dem Oskar und ist jeden Tag bei ihm, verbringt mehrere Stunden bei ihm. Und die macht es so, dass jeder Tag für den Oskar wie 10 Jahre sind. Und damit wird der Oskar am Ende noch richtig alt, so wie andere Menschen auch. Mir gefällt es so, weil es sehr einfühlsam erzählt ist. weil es natürlich von ganz tiefer Tragik berichtet, es aber trotzdem auch viel Hoffnung und viel Zuversicht enthält.
In Leipzig liest Susanne Stief das Buch Oskar und die Dame in Rosa von Erik Emanuel Schmidt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Sibylle Levitscharow, das ist eine der angesehensten Autorinnen bei uns, ausgezeichnet unter anderem mit dem Georg-Büchner-Preis, aber auch keine unumstrittene Autorin. Sie eckt doch öfter mal ganz schön an mit ihren Äußerungen über Politik und Gesellschaft. Und sie ist eine Schriftstellerin, die immer wieder zurückkommt auf Religion und Religiöses. Sie hat Religionswissenschaften studiert. Das dürfte für ihr neues Buch nicht ganz unwichtig sein, denn das spielt im Jenseits, nach dem Tod. So kündigt das der Verlag an. Von oben heißt dieser Roman. Der Kritiker Helmut Böttiger hat ihn für uns gelesen. Wie steigt denn Sibylle Levitscharow ein in diese Jenseitsgeschichte?
Ja, nach dem Tod. Also der Held, der spricht, der befindet sich zwischen Himmel und Erde in einem Zustand, der sehr schwer zu greifen ist. Er sagt dann in einem seiner Momente, in denen so etwas wie ein Restgeist aufblitzt, dass unten seine physischen Reste neben dem Grab von Marlene Dietrich liegen, in der Nähe von Marlene Dietrich. Und er ist in so einem Dante-Zustand, eine Art Vorhölle oder Purgatorium, ein Limbus. Und das ist natürlich eine ungewöhnliche Perspektive, um auf das Leben zurückzublicken oder eigentlich sein Leben zu analysieren, in dem er halb noch drinsteckt.
Und geht es darum, dieses Leben nochmal Revue passieren zu lassen aus diesem Jenseitsstadium heraus? Und beziehungsweise vielleicht müssen wir vorher wissen, wer das überhaupt ist, der da zurückschaut.
Ja, man erfährt es dann im Laufe der Zeit. Es sind so kurze, abrupte Momente, in denen er zu sprechen anhebt. Es ist eine Art Seelengespinst, ein Geist, der immer mal wieder auch erlischt. Und man kriegt heraus, es handelt sich um einen Philosophieprofessor an der FU in Berlin. Und dieser Philosophieprofessor kommt dann ab allmählich Konturen, indem er zurückblickt und indem er vor allem in Phasen, die er nicht beeinflussen kann, dann auch schauen kann, was seine Bekannten und Freunde machen unten auf der Erde. Es geht um Berlin, vor allem West-Berlin, die Zeit, in der der Religionsphilosoph Klaus Heinrich an der FU eine große Rolle spielte, bei der Sibylle Levitscharow hat bei ihm ja studiert. Und das merkt man, dieser Philosophieprofessor ist so eine Art alter Ego. Es ist interessant, dass Sibylle Levitscharow in eine männliche Figur schlüpft. Darüber könnte man auch lange reden, dass interessante Autorinnen oft eine männliche Perspektive einnehmen. Und dieser Philosophieprofessor zieht über West-Berlin und er sieht seine früheren Kollegen, Bekannten. Und es ist so eine Art, also man muss sagen, er ist ein wilder, anarchischer Geist, wie die Autorin auch. Und als sie am Anfang sagten, sie ist sehr streitbar. Also sie ist auf keinen Fall, wie man immer so sagt, reaktionär oder so strukturkonservativ. Sie ist eine sehr wilde, anarchische Suchbewegungsdenkerin. Und wenn sie über ihren Philosophieprofessor sagen lässt, er hätte nie in seinem Leben CDU gewählt, dann muss man das schon sehr ernst nehmen. Also es geht um wildes Denken, um anarchisches Denken.
Und jetzt in diesem Buch, diese Konstruktion, jemand schaut aus einer anderen Welt auf unsere Welt, offenbar ja auf Gegenwart und Vergangenheit. Was bringt das? Sieht unsere Welt anders aus dieser Perspektive?
Ja, er erfährt etwas über sich selber. Man weiß ja nicht, in welchem Zustand er ist. Es ist ja auch so eine Art Gericht, auf das er wartet, das über sein Leben endgültig urteilt, wie bei Kafka. Und er sieht auf sein Leben zurück, auf Freunde. Und es gibt hinreißende Szenen über Westberliner Größen. Zum Beispiel taucht der Salonlöwe Nikolaus Sombart auf, der ein bisschen verfremdet Nikodemus Lombard heißt. Oder eine stadtbekannte Soziologie-Professorin und Kulturwissenschaftlerin Gerburg Treusch-Dieter wird in einem sehr satirisch zugespitzten, aufblitzenden Moment charakterisiert. Die Paris-Bar als Treffpunkt tritt natürlich in Erscheinung, das leider nicht mehr existierende Florian. Diese Westberliner intellektuelle, künstlerische Existenz wird in Schlaglichtern beleuchtet und der Philosophieprofessor erfährt auch etwas über sein eigenes Leben, weil er ja eine andere Perspektive einnehmen kann und von Bekannten und Freunden Studenten plötzlich Seiten mitbekommt, die er zu seinen vermeintlichen Lebzeiten nicht kennengelernt hat.
Jetzt versuche ich mal, die Stichworte zusammenzukriegen, die Sie zur Art des Erzählens genannt haben. Also Satire, Schlaglichter, das klingt sehr zugreifend, aber am Anfang hatte ich eher den Eindruck, dass das so ein Gespinst ist von einzelnen Fenstern, die sich auftun. Das klang mehr atmosphärisch oder sogar esoterisch. Wie ist das denn erzählt?
Also esoterisch ist es gar nicht. Es hat natürlich diesen Charakter nach der Sinnsuche, nach dem, dass die letzten Fragen gestellt werden. Aber es ist vor allem eine literarische Expedition. Also es erinnert sehr stark an Kafkas Jäger Gracchus. Kafka spielt eine große Rolle, auch in einzelnen Exegesen. Dieser Jäger Gracchus ist auch einer, der zum Leben verurteilt ist, der nicht richtig sterben kann, der herumgeistert, unerlöst ist. Und das ist so eine Identifikationsfigur, die dann ein Lebensgefühl, ein Existenzgefühl charakterisiert von außen. Und diese kurzen Schlaglichter, aus denen dieser Roman besteht, das ist formal sehr klug überlegt, weil dieser Geist, dieses Seelengespinst, diese nicht ganz fassbaren Reste dieser Person, die sich konfigurieren, hat nur die Energie zu kurzen Beobachtungsintervallen. Das sind 3-4 Seiten, manchmal ein bisschen länger, in denen er dann zu seinem Flug anhebt und dann zum Schluss geht ihm die Energie verloren und er geht, wie es heißt, zurück ins Ungefähr. Und das Ungefähr ist eben das, was Sibylle Levitschauf in diesem Roman zu fassen versucht. Es ist das Ungefähr unserer eigenen Existenz und es hat wenig mit religiösen Fragen zu tun. Es ist vor allem eine literarische Versuchsanordnung.
In Ihrem neuen Buch Von oben, dem neuen Roman von Sibylle Levitscharow im Surkamp Verlag, ist der erschienen mit 230 Seiten. Vielen Dank an Helmut Böttiger. Freitags fragen wir regelmäßig Buchhändlerinnen nach ihren Empfehlungen und heute gehen wir dafür an einen sehr besonderen Ort, nämlich in die Librairie Allemande, also in die deutsche Buchhandlung in Paris. Die wird von Iris Mönch-Hahn geleitet. Guten Tag nach Paris.
Guten Tag, Herr Mayer. Schöne Grüße aus Paris.
Dankeschön. Sie verkaufen da deutschsprachige Bücher. Sie halten aber doch bestimmt auch Ausschau danach, für welche Bücher man sich in Frankreich gerade besonders interessiert. Welche sind das denn?
Also wir halten immer Ausschau, was die Bücher in Frankreich betrifft, die gerade neu ins Französische übersetzt worden sind. In dem Fall auch deutsche Autoren. Und aktuell haben wir gesehen, wurde auch jetzt in der Literaturbeilage von Le Monde des Livres besprochen, von Chris Kraus, Das kalte Blut. Und das gibt es jetzt neu in französischer Übersetzung. Und somit ist die Nachfrage ganz wieder neu aktualisiert, auch im Hinblick auf die deutsche Version.
Jetzt wollen Sie uns Bücher empfehlen und Ihre erste Empfehlung ist ein Buch, das klingt jetzt selbst ganz französisch, nämlich La Croix und die Toten vom Pont Neuf, geschrieben von jemand, der sich Alex Lepig nennt. Was vielleicht ein Pseudonym ist, ich weiß es nicht, wissen Sie es?
Ich gehe davon aus, dass es ein Pseudonym ist. Man weiß über den Autor praktisch fast nichts, außer dass er vielleicht Franzose ist, aber in Deutschland aufgewachsen ist, regelmäßig in Paris ist und da in einem Café schreibt. Aber man muss dazu sagen, letztendlich ist ein tolles Produkt daraus entstanden und ich freue mich sehr über diesen seit langem mal wieder wirklich schönen, interessanten, spannenden, auch ein bisschen amüsanten Krimi, der in Paris spielt.
Und was für eine Art Krimi ist das?
Es geht um einen Kommissar, der heißt Lacroix. Der hat unheimlich viele Ähnlichkeiten mit Maigret von Simenon. Voilà. Mhm. Und was das ganz Besondere ist, er ist der Chef von der Kriminalpolizei aus dem 5. und 6. Arrondissement. Und genau dieses Gebäude ist schräg gegenüber von meiner Buchhandlung, was ich jeden Tag sehe. Ein wahnsinnig hässliches Gebäude aus den 60er Jahren. Und ich immer, wenn ich diesen Roman gelesen habe oder ihn jetzt natürlich auch sehr gerne an meine Kunden empfehle, schaue ich raus und kann sagen, hier ist er, Monsieur Lacroix, hier arbeitet er und das finde ich einfach schon mal einen Zusatzeffekt sozusagen. Aber es ist ein tolles Buch, in einer schönen Sprache geschrieben, es ist spannend, man taucht ein in das Paris des 21. Jahrhunderts, man sieht aber auch die Schwierigkeiten, die Probleme, es geht um einen vielleicht eventuellen Serienmord an verschiedenen Obdachlosen und damit ist jetzt dieser Kommissar echt gefordert und auch im Laufe der Zeit immer mehr unter Druck und muss diesen Fall lösen.
Das ist Ihre Empfehlung. Da kann man nach Paris reisen mit diesem Buch. Dann wollen Sie uns eine Reise in verschiedene Paradiese wahrscheinlich nahelegen. Das Buch Leseparadiese von Rainer Moritz. Was sind das denn für Paradiese?
Das sind, ich denke mal, einer der wichtigsten Paradiese, die es im Moment noch gibt. Gerade in Zeiten des immer wieder hörenden und auch live erlebenden Buchhandlungssterbens, finde ich, ist das eines der wichtigsten Bücher, das in diesem Jahr erschienen ist. Es ist eine, wie auch der Untertitel schon sagt, eine Liebeserklärung an die Buchhandlung. Rainer Moritz ist selber ja Chef des Hamburger Literaturhauses, ein großer Freund von unterschiedlichen Buchhandlungen und ein großer Leser, der auch wirklich reist und Buchhandlungen in ganz Europa besucht und sich anschaut. Und er zeigt uns da so ein bisschen seine Favoriten und auch seine Anekdoten und seine Erlebnisse, sei es aus seiner Jugend bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und deswegen ist es ein Buch, was man auf jeden Fall auch als Art Reiseliteratur im buchhändlerischen Sinne entdecken kann. Und man muss dazu sagen, es sind interessante Buchhandlungen auch in Paris besprochen oder gezeigt und wir gehören auch dazu.
Das ist ja wieder ein Zusatznutzen eines solchen
Buches. Genau.
Und Ihre dritte Empfehlung, das ist das Buch Deutsch für alle von Abbas Kida. Was hat Ihnen denn daran gefallen?
Also ich habe mich köstlich amüsiert mit diesem Buch und ich würde sagen, es ist eine Pflichtlektüre für jeden Lehrer, vor allem für jeden Deutschlehrer. Also ich versuche es auch hier jedem Deutschlehrer, der bei mir Kunde ist, es sind ja meistens auch französische Deutschlehrer, schmackhaft zu machen, nahe zu bringen, was auch meistens gelingt. Es ist eine Satire über die doch vielleicht in manchen Punkten leicht verzwickte deutsche Sprache mit den verschiedenen Pronomen und was es da alles für kleine Hasenfüße gibt. Aber ich finde es ein so originelles Buch und es gibt so schräge Zitate drinnen und man fühlt sich wirklich auch manchmal natürlich ein bisschen auch provoziert, was ja auch seine Absicht ist, aber genau das macht es besonders an diesem Buch aus und es ist ein wichtiges Buch. Vor allem, weil Abbas Kida selber als Flüchtling aus dem Irak kam und dann auch noch über Bayern eingereist ist, wo ich auch selber Bayerin bin und ich kann mir vorstellen, wie schwer es da ist, in Passau das erste Mal die ersten Deutschwörter zu lernen. Somit kann ich da nachfühlen.
Und die Deutschlehrer, denen Sie das empfohlen haben, hat es schon einer zurückgebracht und gesagt, das geht mir an die Berufsehre?
Nein, im Gegenteil, sie sind alle begeistert. Man muss es natürlich erläutern, dass es eine Art Satire ist. Ich finde es ein absolut wichtiges Buch.
Empfehlung von Iris Mönchan aus der Librairie Allemande in Paris. Deutsch für alle von Abbas Kida. Davor die Liebeserklärung an die Buchhandlung. Leseparadiese von Rainer Moritz. Und der Paris-Krimi, der neue Lacroix und die Toten von Pont-Neuf von einem Autor, der sich Alex Lepic nennt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Empfehlung.
Ich danke Ihnen für die Einladung. Und nochmals sehr herzliche Grüße aus Paris.